Liebes Tagebuch, würde Philipp Flieger an dieser Stelle sagen, was trainiere ich eigentlich im Sommer? Was trainiere ich eigentlich, wenn es richtig warm wird oder ich, wie mein Gast heute, keine Form habe? Und Philipp erzählt uns, wie man in 5 Wochen zum Höhepunkt, das heißt zum Marathon kommt. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ihr seht schon, ihr Lieben, es liegt nicht an der Höhenluft. Ich habe noch nichts getrunken, aber ich bin gut drauf heute. Ja, wie sieht's aus bei dir, Philipp? Ja, und du hast den Felix mitgebracht, der, also noch lacht er. Es könnte jetzt ein höfliches Lachen sein oder ein verzweifeltes Lachen. Wir wissen es noch nicht.
Ja, Ralf, schön, dich zu sehen. In der Tat, ich habe mir erneut auch in dieser Woche Verstärkung hier geholt, nämlich meinen sehr guten Freund Felix Blinke, der mich derzeit hier auch in Sestriere besucht. Verstärkung deshalb, weil die Müdigkeit lässt nicht nach in Woche 3, sondern es wird eher mehr, um ehrlich zu sein. Und ich war mir nicht sicher, ob ich heute allein in der Lage bin, eine ganze Stunde Podcast zumindest von meiner Seite zu füllen. Und ich wollte ja auch nicht, dass du nur einen Monolog halten musst. Deshalb heute wieder ein Gesprächspartner dabei. Da werden wir nachher auf jeden Fall noch detaillierter darauf eingehen, warum Felix heute da ist und wie es für ihn hier eigentlich so ist. Und ansonsten, mir geht's gut. Wir sind natürlich guter Laune, aber wie du schon off-record gerade charmant festgestellt hast, sehen wir ein bisschen müde aus. Das liegt zum einen daran, dass ich gestern schon ein bisschen an meine Grenzen mal gegangen bin. Wir hatten nämlich gestern ein sehr intensives Training, einen 12 Kilometer Tempodauerlauf in hügeligem Gelände. Da kann Felix auch gleich selbst noch ein bisschen was dazu erzählen, denn er wurde kurzerhand von Renato Canova hier zum Assistenztrainer gemacht und hat das aus einer sehr, exponierten Stelle diese Einheit verfolgen können. Und die hing mir noch ein bisschen nach. Wir haben heute ein bisschen bescheideneres Wetter gehabt, zumindest am Anfang des Tages hat es geregnet und war extrem neblig. Und ich bin trotzdem 20 Kilometer gelaufen, aber das war heute Morgen eine zähe Geschichte auf jeden Fall. Und wie du ja weißt, steht ja nachher noch ein bisschen was an. Insofern bin ich mal gespannt und sag herzlich willkommen, Felix.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung alle. Hallo an alle. Philipp, ich war mir gar nicht bewusst, dass du Angst hast vor einer Stunde nicht reden. Ich vergleiche Philipp eher immer mit Radio Müller. Ich wusste nicht, dass das mal ausgeht. Von daher bin ich gespannt, wie er jetzt sich die nächste Stunde macht. Und bei dem Training mit Renato, da musste ich ja die 12 Kilometer ja nicht selber laufen zum Glück und hatte den perfekten Platz auf dem Beifahrersitz.
Also praktisch das, was bei der Tour de France die sportlichen Leiter sind, ja, die hin und wieder eine Wasserflasche rausreichen und ansonsten hopp, schneller, jetzt zieh man da bald dran jetzt.
Brüllen, sowas, so ist es ja? Nur, dass ich keine Wasserflasche reiche, weil die gab es einfach nicht in diesen 12 Kilometer, das muss er auch einfach ohne kennen.
Ja, verstehe. Ja? Habt ihr jetzt mal wieder eine neue Taktik, einfach mal die harten Trainingseinheiten ohne Verpflegung oder was ist das jetzt für ein neuer Dreh?
Tatsächlich war die Einheit aufgrund des auch recht sportlichen Tempos nicht so lange von zeitlicher Dauer, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe meine Flüssigkeits- und auch Kohlenhydratzufuhr primär eigentlich schon vorher abgewickelt. Im Prinzip vorm Einlaufen, nach dem Einlaufen nochmal was getrunken. Und die Einheit an sich war ja nicht so lang, das war ja in Anführungszeichen nur eine gute halbe Stunde. Felix ist ein paar Tage da, aktuell in Sestriere natürlich, um mich zu besuchen, hat aber auch gerade noch ein paar Tage Urlaub und dann habe ich die Gelegenheit natürlich genutzt, ihn gestern, weil ich ja wusste, Renato kommt wieder hierher, weil Julian ja auch mit seinen Jungs das gleiche Workout hatte, natürlich ein bisschen schneller, ihn mit Renato bekannt zu machen und ihr habt euch auch ein bisschen unterhalten und dann, während wir, glaube ich, einlaufen, hast du gemeint, als ich zurückkam, um die Schuhe zu wechseln. Du, ich wurde direkt zum Assistenztrainer gemacht und man muss sich das so vorstellen, ich glaube, die Leute, die schon sehr viele alte Folgen gehört haben, da habe ich das in einem ähnlichen Rahmen geschildert von Kenia damals, wie man das bei Renato sich so vorstellen muss. Renato kommt halt mit seinem Jeep dann dahergefahren, um das Lenkrad ist eine sehr, sehr alte GPS-Uhr gewickelt, auf die quasi dann Start gedrückt wird, wenn es losgeht, um den Hals. Zwei so Oldschool-Sprint-Stoppuhren und auf dem Schoß eigentlich noch so ein richtig schönes hier, wie ich es hier habe, so ein Büchlein. Da steht auf der einen Seite steht dann Julian, auf der anderen Seite steht Philipp und dann werden die Kilometer protokolliert. Das heißt, er fährt dann immer an einem vorbei, hält nach einem, also wie die Uhr halt ist, nach einem Kilometer an, guckt aus dem Fenster, stoppt die Laps und Felix durfte quasi dieses Buch übernehmen oder sollte ihn unterstützen, das Buch zu übernehmen und diese Zeiten zu protokollieren. Und deswegen war Felix eigentlich schon gut beschäftigt, eigentlich in der Zeit, weil wir waren waren im Prinzip, wenn man so will, ja fast drei Gruppen oder ja Gruppen aber oder Athleten und Gruppen, die dann auch etwas mit zeitlichem Abstand unterwegs waren. Und ich sag mal so, die 12 Kilometer waren bei mir in 38,06. Das ist jetzt, wenn man jetzt unten wäre, unten sprich auf normal Null oder Meereshöhe, wäre das jetzt schon flott, aber jetzt nicht crazy schnell. Man muss aber noch dazu sagen, es war nicht nur in der Höhe, sondern die ersten 6 Kilometer, die gingen bergauf. Dann wurde gewendet und dann 6 Kilometer runter. Und wie das so schön gesagt, einfach, ja runter, das muss einfach locker schnell sein. Da darf man gar nicht zu viel Energie aufwenden. Und ich dachte mir so, das ist leichter gesagt als getan. Und ich habe es bei Julian, wir waren zusammen noch auslaufen, haben dann nachher noch gesprochen. Ich habe sowohl hoch als auch runter ungefähr ähnlich viel Zeit auf ihn verloren. Also so, ich glaube, es waren so 25, knapp 30 Sekunden hoch und 25, 30 Sekunden runter. Und wir waren beide, und ich glaube bei Michele sogar auch, wir waren alle im Hochpart nicht so schnell, wie Renato uns zugetraut hat. Aber vielleicht hat Renato auch einfach unterschätzt, wie steil Kilometer 3 und 4 ist. Und da haben wir einfach, glaube ich, schon direkt jeweils unsere 20 Sekunden verloren. Weil Julian danach auch meinte, no way, hoch zu ist, das war unmöglich. und dementsprechend Game Over waren wir auch. Also wir waren dann am Auto, alle lagen irgendwo auf dem Weg einfach nur rum und haben gehofft, dass irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Sauerstoff die Lungen füllen wird. Aber Renato hat, glaube ich, Spaß gehabt.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte trotzdem den härteren Job als Philipp und habe mehr geschwitzt, weil Renato seine sein Fahrstil auf diesen doch sehr engen, schmalen Straßen, teilweise, wo du noch durch Flüsse fährst, doch sehr anders ist, als man das vielleicht in Deutschland so gewohnt ist. Und dabei dann die Zeiten aufzuschreiben, die er einem sozusagen zuruft, war jetzt nicht so einfach.
Und du hast noch gesagt, du bist auch manchmal ein bisschen geschwitzt, das habe ich dann in Ermangelung vielleicht des Sauerstoffs nicht mehr so mitbekommen, aber du hast, glaube ich, auch gesagt, er ist für deinen Geschmack manchmal ein bisschen arg dicht aufgefahren.
Also ich, wenn man mich kennt, und jetzt gut, die Hörer wissen es ja nicht, aber ich galte schon immer so derjenige, der schon auch sportlicher fährt, auch auf der deutschen Autobahn. Aber das war mir definitiv too much.
Ja, Felix hat gesagt, er hat schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir umgenietet werden, wenn er da vorbeifährt. Aber davon habe ich jetzt während des Programms tatsächlich nicht so viel mitbekommen. Da hatte ich andere Probleme, wenn man so will. Aber genau, das war gestern ein sehr intensiver Vormittag, kann man sagen. Und hat natürlich danach auch Bock gemacht. Zwischendurch hat man schon gedacht, ist schon sportliche Geschichte. Aber nee, das war soweit ganz gut und wir könnten ein bisschen mehr Sonne vertragen. Felix ist noch bis Freitag? Freitag, ja. Da. Und tatsächlich hat er leider den, glaube ich, Zeitabstand jetzt hier erwischt, wo das Wetter bisher am wechselhaftesten war, weil die ersten 2 Wochen war es wirklich extrem traumhaft und jetzt haben wir doch auch einige, regnerische oder sehr neblige Tage gehabt und wir waren gestern, war es gestern Abend, wo wir noch auslaufen waren zusammen? Da siehst du ja keine 20 Meter weit teilweise. Also wir haben nicht gewusst, dass die anderen Dänen auch noch so spät auslaufen wie wir, weil ich hatte einen späten Physiotermin. Das heißt, ich war erst wieder so kurz nach 6 im Hotel, dann waren wir beide noch 6:30 eine kleine Runde auslaufen und es war wie eine Geisterstadt und Nebelsuppe und irgendwann haben wir auch Schritte gehört, also nur niemanden gesehen und dann dachten wir schon, was ist das denn? Und dann bist du so gelaufen, hast geguckt, was ist denn da? Und dann kam Thais mit Magnus uns entgegen und die auch so, da ist doch irgendjemand. Es kann hier sehr, sehr neblig sein auf jeden Fall.
Also bei dem, was ihr so erzählt, da habe ich natürlich eine Menge Ansatzpunkte. Ja? Also erstmal, Felix, kannst du dich natürlich, glaube ich, sehr geadelt fühlen, dass der große Renato dich überhaupt an sein Buch dran lässt. Ja? Weil das ist ja wahrscheinlich die heilige Bibel. Dass du dann auch da noch reinschreiben darfst. Ja? Das will er ja wahrscheinlich nachher auch noch lesen können, nehme ich an. Ja? Ja. Dann hätte ich natürlich ein paar Fragen zu, in welcher Welt der so ganz genau lebt. Ja? Weil von so Apps hat er noch nie was gehört oder was. Das ist nächste Frage.
Renato ist 76, 77. Ja, das wird, glaube ich, nicht mehr kommen.
Okay, aber ich sehe ja, mein Vater, der ist 83, der hält sich schon auf dem Laufenden, was diese Geschichten angeht. Ja? Also, aber das ist ja eine Typfrage. Ja? Genauso ist ja Autofahren eine Typfrage. Und Autofahren in den Bergen ist ja erst recht eine Typfrage. Ja, bei vielen frage ich mich auch, habt ihr schon abgeschlossen oder was? Ja, also mit eurem Leben oder mit der Idee, noch länger zu leben. Ja. Aber es ist bei uns tatsächlich auch so, dass Mary mich fahren lässt, weil sie das nicht so gut ab kann, wenn es rechts oder links so einfach runtergeht und da kein Mäuerchen oder dergleichen ist. Und bei mir ist es okay, wenn man ja mit dem Fahrrad irgendwo runterfährt, ist man in der Regel ja schneller als mit einem Auto, weil man die Kurven schneller fahren kann oder einfach ein bisschen mehr laufen lässt. Und dann ist es halt mit dem Auto Pillepalle im Prinzip. Ja, ich bin jetzt nicht der allermutigste Abfahrer mit dem Fahrrad, ganz sicher nicht. Weil so häufig auch jetzt, sagen wir mal, lange Strecken ich gar nicht irgendwo abfahre. Bei uns im Bergischen ist das vielleicht mal 4-5 Kilometer, aber mehr nicht. Du hast ja in den Alpen, wo ich ja im Moment hier im Urlaub bin, locker mal 20 Kilometer, die du irgendwo runterbretterst. Das ist natürlich was ganz anderes, auch eine andere Konzentration. Aber man fährt dann mit dem Auto da natürlich wie auf dem Sofasessel runter, ja. Du hast halt 4 Räder, ja, und sonst hast du nur 2. Ja, und wenn eins rutscht, ist blöd übrigens, ja. Und wegen des Wassers, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, weil wir hatten hier gestern also 30 Grad, also in Bergen 30 Grad, das ist dann natürlich richtig heiß. Und ich bin auch mal losgefahren und es waren schon auch ein paar Höhenmeter dabei, das wusste ich auch, und habe einfach mal die Wasserflaschen weggelassen. Ne? Bin einfach mal ohne losgefahren. Das war auch eine sehr, sehr schöne Idee von mir. Also wenn man so die einsamen Steigungen dann hinter sich hat und dann überlegt, ist denn hier eigentlich noch irgendwo eine Ortschaft? Ja, zum Glück kam da noch eine. Da hatte ich erst überlegt, weißt du, so ganz verträumt, ach, ich setze mich irgendwo in einen Café, ja, und trinke was Schönes, vielleicht noch ein Käffchen oder so, mache ich eigentlich ganz gerne, aber kurz anhalten eigentlich nur. Ich hatte 5 Euro dabei, würdest du jetzt ja bei uns denken, okay, Kaffee, Wasser reicht.
Ne? Kriegt so,
dann,
man was.
Ja, dann habe ich aber gedacht, nee, machst du nicht, fährst halt relativ schnell weiter, also halte ich an der Dönerbude an, ja. Und habe dann irgendwie einen Traubensaft und so einen Trinkjoghurt, Ayan, ne, dieser türkische Trinkjoghurt.
Ja. Ja.
Und er hat so ein bisschen Säuerlichkeit, das finde ich halt ganz angenehm. Und dann gebe ich dem mir 5 rüber und er sagt, ja, alles gut, stimmt so. Und ich so, ganz kleine Sekunde mal, 5 Euro, welcher Ayan kostet 69 Cent normalerweise, ja. Und das andere Ding vielleicht 89. Also mal so, ne? In so Urlaubsregionen wird dann schon draufgeschlagen. Das kann man nicht anders sehen, ja.
Dann schon direkt sportlicher auf jeden Fall.
Ja, ja. Und übrigens, ich habe eine Laufeinheit heute tatsächlich auch schon hinter mich gebracht. Das kann ich aber, okay. Kann ich aber gleich noch erzählen. Und ich habe mir auch eine Bergwertung eingebaut. Und was noch schöner ist, ich habe gleich ein Segment draus gemacht. Ja, und dann dauert es ja eine Weile. Ich weiß nicht, ob ihr mit Segmenten bei Strava vertraut seid. Wer bei Strava unterwegs ist und selber Segmente gebaut hat, den langweilt es jetzt vielleicht ein bisschen. Ansonsten, man kann halt Streckenabschnitte selber definieren und auch benamen, die man meint, halt dann irgendwie besonders cool laufen zu können. Ja, und was war der Scheiß? Das rechnet natürlich jeden, der da schon mal lang gelaufen ist, danach dann mit ein. Ja, ich bin noch nicht mal Top 3, so ein Scheiß. Ja, und ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ja. Also das ist zu deutsch, ich muss da noch mal ran. Das ist jetzt keine gute Nachricht. Ja. Es war nämlich auch noch am Ende des Laufs, aber direkt vor der Unterkunft, wo wir sind. Also Anstieg halt berghoch, ja. Und da bin ich bei der nächsten Anmerkung. Philipp, wir beiden sind ja jetzt im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, laufbegabten Ausdauerathleten jetzt nicht die Bergziegen. Ne? Nee. Weil, wenn ich das Foto von dir bei dir auf Instagram anschaue mit Julian Wanders, der ist halt eher Kategorie Bergziege. Ja.
Voll.
Und du bist eher der Turbomotor. Ja. Und ja. Ich bin ja noch einen Tacken größer und auch logischerweise schwerer. Ja. Und hier kommt wieder das Strava-Phänomen der Gewichtsklassen zugute. Ja. Da bin ich nämlich auf meiner selbst geschaffenen neuen Segmentstrecke Zweiter. Ja.
Gibt es bei Strava... dass man mit dem Gewicht das in Relation setzen kann. Ach, das ist ja spannend. Meine, okay.
Natürlich kann man da irgendwas eintragen. Du wirst nicht gewogen irgendwo an einer autorisierten unten unter der glaubigsten Stelle, sondern gibt es ja dann, aber ich meine, du kannst dich auch selbst bescheißen, was soll das bringen? Ja? Also es gibt also eine Klasse, also für mich ist das dann 85 bis 94 Kilo. Mhm. Ja, und in der Klasse, da ist natürlich dann schon, wenn du einen Berg hochläufst, eine andere Kategorie. Ne? Da bist du halt dann deutlich dann irgendwo gleich weiter vorne. Aber natürlich auch, wenn du mit dem Rad fährst oder. So wird ja die Belastung gemessen, also sowohl die Trainingsbelastung als auch zum Beispiel eine Wattbelastung auf dem Rad wird ja von deiner Körpergröße entsprechend hochgerechnet. Also das würde auch gar keinen Sinn machen, wenn man da etwas anderes. Aber es gibt genug Leute, die da dann andere Sachen reinschreiben.
Das habe ich jetzt hier bei der Tour so ein bisschen verfolgt. Also ich bin ja leider nicht der große Rennrad-Experte. Ich verfolge aber natürlich trotzdem Rennradsport sehr interessiert. Und da geht es ja sowohl in der Trainingssteuerung als auch in diesen, wenn die da irgendwas erzählen, geht es ja oft um dieses Thema Watt pro Kilogramm, wie viel man da halt leisten kann. Deswegen ist das natürlich total sinnvoll. Also auch gerade bei so einer Plattform wie Strava, bei der ich jetzt nicht unbedingt vertreten bin, aber habe ich jetzt auch noch nie gehört von Felix bevor. Hast du gleich gewusst oder du hast dein Gewicht nicht angegeben da? Oder?
Ich habe mein Gewicht nicht angegeben.
Das wäre, also da könntest du ja auch nochmal extra.
Da wäre ich auch nochmal Erster irgendwo.
Nein, das wollte ich nicht sagen.
Gewinnst du nur damit ein paar Krönchen. Ne? Also für alle, diese Segmente, ja, die haben ein Ranking, ein All-Time-Ranking und ein Jahres-Ranking und ein männlich-weiblich-Ranking. Und ein Altersklassen-Ranking und ein Gewichtsklassen-Ranking. Ja, also da kann jeder
ganz cool.
Zumindest eine kleine Chance, sich weiter nach vorne zu arbeiten, wenn man schwerer, älter oder was auch immer wird. Ja. Oder einfach schneller läuft. Ja, das ist halt die Option, die man da hat. Ja, das ist immer die bessere Option. Tatsächlich ist natürlich das, was bei Radsport als Watt pro Kilogramm beschrieben wird, ist ja das grundsätzliche Phänomen Kraft pro Gewicht.
Genau.
Ja, also was hast du für ein Kraftniveau? Ja, also was hast du zum Beispiel für ein grundsätzliches Geschwindigkeitsniveau? Und wenn du jetzt eine Zuspitzung machst auf einen Saisonhöhepunkt hin, ja, also ne, da wollen wir ja gleich noch zu kommen, was macht man eigentlich, wenn man noch 5 Wochen hat bis zu einem potenziellen Höhepunkt? Ja, jetzt mal nachgezeichnet deine Trainingswoche vor den Olympischen Spielen in Rio. Und du nimmst in der Zeit 3, 4, 5 Kilo nochmal ab. Hast du natürlich ein anderes Leistungsniveau, ist ja klar, weil deine Sauerstoffbereitschaft, deine Geschwindigkeit ist ja dann ähnlich. Also wirst du viel weniger Energie verbrauchen, wenn du entsprechend weniger wiegst. Das ist natürlich auch gleichzeitig die Gefahr, die ja bei ganz vielen Leuten lauert, dass sie nämlich anfangen, an der falschen Stelle abzunehmen oder falsch abzunehmen. Ja, und dann kippt ja irgendwann das System um oder man kommt halt in wirklich pathologische Situationen rein, dass man einfach zu wenig isst, ja, viel zu wenig Kohlenhydrate isst über lange Zeit, ja, Essstörungen und so weiter. Das ist ja das gesamte Programm dabei. Leider ja bei weitem nicht nur im Profibereich, sondern es gibt so viele Leute, die immer als erstes fragen, wie kann ich abnehmen? Ja, oder als erstes fragen, Kohlenhydrate ist ja schlecht, da nehme ich ja zu. Das sind halt noch so echt so krasse Missverständnisse, wie Ernährung im Sport funktioniert. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch, wie eine Leistungszuspitzung funktioniert. Ja, also, aber vielleicht kommen wir da im Sidestep nachher nochmal zu. Ja, jedenfalls, mein Segment heißt Hip-Hop für die Wadeln. Ja, und im Moment bin ich Sechster. Ja, also das ist schon, also, Entschuldigung, wir reden gerade von Laufen. Ne? Wir reden jetzt nicht von einem Radsegment, sondern von Laufen. Ja. Aber es hat natürlich schon wehgetan. Ich habe bestimmt am Morgen auch noch scheiße Muskelkater, weil danach geht es dann ein Stückchen runter, weil du dann ja über Runterlaufen gesprochen hast. Ja? Das ist ja der Bremsstoß beim Runterlaufen, der ist ja viel, viel ärger, als wenn du einen Berg hochläufst. Natürlich kriegst du einen höheren Puls, wenn du einen Berg hochläufst. Ja?
Ja.
Das Tempo geht runter und so weiter, alles klar. Aber das Runterlaufen und dann auch noch schnell den Berg runterlaufen, das ist ja schon eine harte Belastung. Da bist du ja beim Mehrfachen des Körpergewichts, das du bei jedem Schritt abfangen musst. Ja? Plus, ich weiß nicht, was ihr für einen Untergrund hattet. Also Schotterwege.
So Dirt, Schotterwege und teilweise aus dem Boden auch so Steine, die halt vom Fels kommen. Das heißt, da musst du es auch extremst konzentriert beim Bergablaufen sein, weil das halt schon sehr uneben ist. Tatsächlich, dafür muss man jetzt mal kurz sagen, also da hören jetzt wieder alle zu Hause, vielleicht bin ich lieber weg, so nach dem Motto, don't do this at home. Ich habe natürlich, und das macht Julian auch und Michele, also jeder, der da trainiert, für solche Einheiten ziehen wir auch auf solchen Wegen die Carbon-Schuhe an. Nicht, weil die dafür gemacht wurden. Also deswegen sage ich, macht's nicht zu Hause. Der Verschleiß ist ungleich höher von diesen sehr teuren Schuhen, wenn man die auf solchem Untergrund benutzt. Hat aber natürlich ein bisschen
wieder, schon
den...
Schon wieder don't do this at home. Ja? Das machen wir relativ oft übrigens, don't do this at home.
Der Name ist hier Programm leider inzwischen. Aber es ist halt so, dass das schon hilft beim Bergablaufen, beim Schnellbergablaufen, dass es, ich würde sagen, ein Mühe zumindest an Impact ein bisschen hilft, abzupuffern. Nichtsdestotrotz, ich würde es mal sagen, das ist jetzt etwas überspitzt ausgedrückt, aber ich war schon ein Wrack gestern beim Physio und ich habe es heute Morgen beim 20er auch gemerkt. Also die Beine und vor allem auch der Rücken, die sind schon ganz schön zerschossen jetzt nach der Einheit gestern. Das kannst du jetzt nicht jeden Tag so ein Ding da rausfeuern, ne? Wenn du so schnell halt dann auch runterrennst auf so einem Untergrund und je nach Neigung, das ist ja dann auch nicht so, dass es total gerade runtergeht, sondern das war dann auch in so terrassenförmig. Klar gab es flachere Abschnitte, aber es gab auch Abschnitte, da konntest du kaum frei laufen lassen, weil es einfach so steil war. Und du merkst heute sogar auch, wie gesagt, so seitliche Rumpfmuskulatur, alles, was dann da natürlich stabilisiert, ist sicherlich ein effektives und gutes Training, in so einer Umgebung mal so zu machen. Aber das würde ich jetzt auch nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Das ist schon mit der entsprechenden Vorbereitung, glaube ich, sicherlich Grundvoraussetzung. Und ja, tatsächlich hier, Michele hat heute Morgen beim Dauerlaufen erzählt, er hat ein sehr teures Modell eines anderen Herstellers, den wir hier aus Gründen nicht nennen wollen, weil es eigentlich eine Drecksfirma ist und Athletenscheiße behandelt. Wer Allison Felix die Folge gehört, der weiß Bescheid. Und da gibt es sehr teure Schuhe mit Carbon. Also das letzte Modell, was da rauskam, das kosten die 300, glaube ich, um den Dreh. Und er hat schon gemeint, er hat direkt die Carbonplatte gestern zerschossen damit, weil er auf irgendeinen Stein draufgetreten ist, der halt aus diesem Boden rausgeragt hat und direkt gebrochen.
That's why you don't do this at home.
Genau, also wenn man die Dinger kaufen muss, ist es nicht unbedingt zu empfehlen, sag ich mal. Dafür werden sie ja auch nicht gemacht. Aber tatsächlich haben die für uns auch, ich sage jetzt mal für uns Profis, schon natürlich einen hilfreichen, kann man die natürlich für sowas auch durchaus sinnvoll einsetzen. Und auch natürlich nicht ganz einfach für die Leute, wer vielleicht sonst generell ein bisschen Probleme hat, diesen Schuh zu laufen, weil man halt hoch steht. Auch das ist natürlich in so einem Gelände mit Vorsicht zu genießen. Da sollte man wirklich aufpassen.
Also das hätte ich jetzt gesagt. Die Carbon-Schuhe, die ich halt bis jetzt anhatte, die haben ja ein Phänomen, nämlich, dass sie erstmal keine sehr gute seitliche Führung haben, ja, weil ja das Obermaterial relativ weich ist im Vergleich zu einem, sagen wir mal, stabilen Trainingsschuh oder gar einem Trailschuh. Die haben natürlich diese Spezifik der Dämpfung und des Returns des eingegebenen oder gestauchten Energiezuflusses, aber sind ja sicher nicht ideal für Gelände, also ganz sicher nicht, ja, oder für viele enge Kurven, also das ist ja weit entfernt davon. Da hätte ich jetzt gedacht, für sowas würde ich eher gut gedämpfte Schuhe, aber eben auch welche, die vielleicht nicht so zum Umknicken neigen, nehmen, weil da ist ja ein Steinchen und du hast halt ein Problem mit den Gelenken. Ja, auf der anderen Seite, es ist ja immer so dieser Widerstreit bei Trailrunning sowieso, ja, was ist etwas, was dich dann halt als Trainingseffekt weiterbringt? Ja, weil durch diese Seitbewegungen, durch das, was du geschildert hast, entsteht ja auch ein Trainingseffekt. Das heißt, die Muskulatur, die dir heute wehtut, ist natürlich eine Muskulatur, die dir dann später bei einem normalen Rennen eine Stabilität gibt. Ja?
Voll.
Und auch eine Beanspruchung, sage ich mal, der Sprunggelenke, das kann man ja immer so und so sehen. Ja? Also es macht ja wenig Sinn, sich nur im labormäßig flachen Bereich zu bewegen, wenn ich dann einen Straßenlauf habe, wo ich eben auch Situationen habe, wo es mal rauf, runter geht, wo Unebenheiten da sind und. Ja? Also, dass eine Grundstabilität dann trotzdem ja nicht verloren gehen sollte. Also, das ist schon so ein spannender Widerstreit da in der ganzen Geschichte. Ich bin heute tatsächlich auch meine Carbon-Schuhe gelaufen, nicht weil ich vorhatte, besonders schnell dieses Segment zu laufen. Das ist mir erst eingefallen, als ich unterwegs war.
Hast gedacht, jetzt habe ich heute schon mal Schuhe und dann erstelle ich kurz mein Segment.
Ich bin mal einmal gelaufen. Nee, ich wollte eigentlich ein Segment, das schon besteht, attackieren. Ja? Weil das ist ja hier nicht so die Läufergegend, ja? Sondern hier wird Rad gefahren. Ja? Rad gefahren oder Mountainbike gefahren. Ja? Und in dem speziellen Fall, nämlich da, wo dieses bestehende Segment ist, da wird Golf gespielt. Ja, weil man ja hier auch gerne Golf spielt. Ja, das ist, das grenzt direkt an den Stangelwirt. Ja, das hat vielleicht schon mal jemand von euch gehört, ja, der weltberühmte Stangelwirt.
Sehr schönes Hotel, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
Also wär gar nichts für mich, um das vorweg zu sagen, ja, weder vom Publikum noch von dem, was da drumherum so passiert. Aber das ist natürlich, das ist deins, ne? Philipp ist genau deins, ne?
Ich wollte gerade sagen, sorry, Chat Set Live.
Nee, man muss ja aber sagen, du verbindest ja auch eine sehr schöne Erinnerung mit Stangelwirt.
Genau, also. Die schönste Erinnerung ist natürlich jetzt nicht nur, dass ich da im Hotel war, sondern es ist natürlich auch der Ort, nicht direkt im Hotel, sondern wir waren ja im Hotel, aber sind ja dann auch da wandern gewesen und da haben Barbara und ich uns ja verlobt. Unterhalb des Wilden Kaisers sozusagen, bei einer Wanderung.
Ah, da musst du mir den Ort nochmal genau nennen, weil das, der Wilde Kaiser ist in Sichtweite von meiner Unterkunft hier. Ja, aber ja. Er ist ja relativ breit, der Wilde Kaiser, wer das schon mal war.
Das stimmt.
Ja, jedenfalls habe ich es verpasst, dieses Segment am Golfplatz entlang, weil man nicht so genau dann auf Strava erkennen kann, wo fängt es jetzt an und wo hört es auf. Mhm. Ja, und das war dann nicht ganz klar. Und es ging halt die ganze Zeit bergauf. Das ist, und dann auf Schotter. Und dann war, wusste ich jetzt nicht, ja, rennst du jetzt hier oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ach komm, ist auch egal. Und dann kam mir die, ach, weißt du was, ich mache einfach mal ein eigenes und nehme dann ein steileres, aber auf Asphalt steiles Stück. Ja, weil wenn man mal Laktazid laufen konnte, so ich das irgendwann mal gemacht habe, dann ist das ja angenehmer von der Vorstellung her, kurz, hart, schnell zu laufen, als jetzt über einen Kilometer oder anderthalb oder noch längere Segmente zu laufen. Ja, und da spielt dann halt auch die, das Alter immer noch eine entscheidende Rolle, die Fitness die entscheidende Rolle. Ja, aber natürlich auch eine Erinnerung, wie das halt funktionieren kann in der Muskulatur logischerweise. Ja, weil viele Leute haben ja ein Problem damit, wenn Laktat kommt, dann wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Ja, und wenn man das schon mal eine Idee hatte, dann geht das einigermaßen. Aber das waren natürlich auch die Schuhe, ja, die ich bei meinem fantastischen Don't Do That This At Home Experience ohne Socken anhatte. Ja, das heißt, ich hatte noch mal die Reste von diesen offenen Stellen an meinen Füßen und war mir nicht ganz sicher. Ich hatte die heute Socken an, ja, völlig überraschend.
War mir aber das nicht, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung
schon mal Learning, gewesen. Ne? Immerhin schon mal so ein kleines Learning wenigstens. Ja? Und ich war mir nicht ganz sicher, wie allerdings dann tatsächlich die anderen Stellen so reagieren. Ja? Deshalb bin ich auch ja relativ kurz gelaufen. Also insgesamt waren das so 7,5. Aber da spielte das jetzt noch keine Rolle. Ja? Und vielleicht mache ich da noch einen ganz kleinen Ausritt. Die Schuhe sind ja von Kraft, eigentlich ja eine Schuhmarke, die in Deutschland überhaupt keinen großen Marktanteil hat. Aber in den USA in bestimmten Bereichen eben auch im Trailrunning. Bei einem Typen, den wir hier aber im letzten Sommer irgendwann schon mal gefeatured haben. Tommy Reeves heißt er. Eine Ikone des amerikanischen Ultra- und Trailrunnings. Der sehr, sehr schlimm an Lungenkrebs erkrankt ist und monatelang auf Leben und Tod lag. Der ist jetzt zum Glück wieder, der hat, glaube ich, drei kleine Kinder, der ist zum Glück wieder zu Hause und auf dem Wege der Besserung. Das heißt noch lange nicht, dass der über den Berg ist, aber das ist ein Fighter, der Typ. Also das kann man mal ganz klar sagen. Und eines seiner Mottos ist Rage On. Ja? Und der hat jetzt von dieser Marke Schuh, also jetzt nicht von der Brand, sondern von diesem spezifischen Schuh nochmal eine Sonderanfertigung machen lassen, weil er hat ein eigenes CI in schwarz, ganz schwarz mit so einem Riffs drauf. Und das sind halt schon so Typen, die mich bewegen, ja, die auch eine unglaubliche Menge an Menschen gerade in den USA bewegen. Wie gesagt, er ist jetzt hier nicht so geläufig in der Laufszene, aber die amerikanischen Ultra- oder Langlauf-Menschen, die da irgendwo in dem Segment unterwegs sind, die kennen den alle und die verfolgen das natürlich intensivst. Und das ist schon etwas, trotz der extrem schweren Krankheit, ja, der konnte auch monatelang sich überhaupt nicht weiter äußern über irgendetwas, weil der komplett auf Intensiv an Maschinen lag. Aber dann hat seine Frau halt den Account übernommen und was die da teilweise geschrieben hat, ey Leute, ich sag's euch,
das war krass.
Da läuft es den Rücken kalt rauf und runter. Jetzt also nicht nur im Beschreiben, wie es ihm geht, das kommt da gar nicht so stark vor, sondern einfach, wie sie versucht haben, ihn halt positiv zu bestärken, ja, und einfach Energie, Liebe, was auch immer über ihn drüber zu schütten. Und man hat schon den Eindruck, dass das eine Auswirkung hat, ja, also dass das was bewegt. Ja. Also auf jeden Fall, wenn ich da diese Posts lese, dann läuft es mir auf der einen Seite kalten den Rücken runter, na klar, mit meiner Vorgeschichte, aber eben auch, dass ich danach ein positives Gefühl habe, also ein total positives Gefühl habe. Ja, und das kann eben auch laufen und so eine Lauf-Community. Und sein Bruder läuft dann halt auch, ein Kumpel von ihm ist jetzt irgendwie an 100 Tagen jeden Tag ein Ironman. Ja, kann man auch mal machen. Ja, also jeden Tag ein Ironman. Ja, wir reden über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Every fucking day, 100 Mal in Folge.
Krass.
Ja, also das ist, sind natürlich auch Verrückte, ja, da muss man ein bisschen mehr als Rage on machen. Ja, deshalb, Philipp, ja, nicht klagen, ja, wenn es vom Stangl wird, mal ein bisschen steilen Berg hochgeht.
Zur Driving Range, zum kleinen Abhang hochgeht auch.
Ja, siehst du, so ist es, wenn man im Urlaub ist und zu viel Zeit hat, ja, was macht man? Ja, Felix, was macht man? Man macht zu viel Sport. Ja, wie geht's dir denn im Urlaub so? Du hast hier Urlaub eigentlich, was machst du da für Quatsch?
Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Ja.
Er hat gehört, das ist schön in den Bergen, das Laufen soll toll sein. Und
ja, der Philipp, ich falle auch immer wieder auf den Philipp drauf rein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das da irgendwie falsch kalkuliere. Und der Philipp weiß auch irgendwie, wie er mich triggern kann. Ja, er hat das mir sehr schön schmackhaft gemacht. Hier so ein bisschen Höhenluft, schöne Aussicht, mal wieder Zeit hier so
zusammen verbringen.
Wie früher zusammen zu verbringen, zu trainieren. Und dachte ich mir, ich habe eine Woche Urlaub, fahre ich da mal die 8 Stunden ganz entspannt hin. Aber dass das natürlich dann so ausgeht, wusste ich jetzt auch nicht. Ist auch mein erstes Mal Höhentrainingslager. Wie Barbara ja schon erzählt hat, ist es ja nicht so einfach. Und ich habe jetzt die letzten Monate nicht ganz so viel trainiert, muss ich sagen. Und auch hier auch wieder, macht das nicht zu Hause. Innerhalb der ersten 5 Tage so viel Kilometer zu laufen wie im ganzen Monat davor und das in der Höhe, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die man so haben kann.
Wie war der erste Dauerlauf, Felix, als du hier ankamst? Also Felix kam nachmittags an, Sonntagnachmittag war es, glaube ich, oder? Ja. Was haben wir da gemacht? Entspannt also, zum Reinkommen mal, oder?
Ja, ihr habt einen entspannten Dauerlauf gemacht, bei mir war das halt TDL.
Aber wir sind auch erstmal auf 2200 Meter hochgefahren, nochmal im Auto. Und dann haben wir uns mit Julian Wanders und seinen Kenianern getroffen. Auf einem sehr malerischen, muss man sagen, leider war auch nicht so gutes Wetter, wegen der Aussicht, die wäre cooler gewesen. Es hat eher so ein bisschen verhangen geregnet. Ein sehr schmaler Single Trail am Rand von so einer, an Teile auch an so einer Klippe. Naturmäßig wunderschön.
Ich habe ja nichts gesehen, aber ja, ja. Bestimmt.
Aber Felix war dann halt auch so, wir haben sind halt so losgelaufen, wie wir da meistens loslaufen. Die zwei kenianischen Kumpels von Julian, dann war glaube ich noch Jonas war ja noch da, dann war noch Michele war dabei und da halt so hintereinander halt. Und ich habe gesagt, ja Felix, wir laufen locker, wir sind alle kaputt. Ich glaube, es war auch ein Tag, wo wir ein Workout hatten. Ja, das wird nicht so schnell. Die laufen auch wirklich nachmittags mal locker los. Und so, ich glaube, die erste Hälfte war auch vielleicht 4:30, allerdings halt auf 2200 Meter. Mit der Höhe.
Das sieht so dangerous an, ja.
Das Schlimme war, glaube ich, dann der Realitätscheck war die Wende. Weil man merkt es nicht, aber auch oben der Trail ist auf der einen Richtung, bevor wir dann gedreht haben, tendenziell eher abfallend. Und auf dem Rückweg, du weißt, bei Kilometer 6 kam doch dieser eine Stich da mal, ne?
Ja, da musste ich Philipp passieren lassen. Ich bin die ganze Zeit vor ihm gelaufen, aber da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich ihn vorbeilassen, das hat keinen Sinn mehr. Und als ich dann auf meine Uhr geschaut hatte und 182 Puls hatte, oh Gott. Dachte ich mir, okay, ich habe noch ein paar Kilometer vor mir.
Wird ein langer Rückweg. Jetzt, ich gebe zu, der Berg ist eklig. Es gibt einen Stich, den merke ich ja auch, so ist es nicht. Aber da habe ich auch gedacht, okay, da muss der Felix jetzt halt irgendwie noch rüberkommen. Der Rest geht dann eigentlich wieder. Und Jonas hat ja auch sich ein bisschen zurückverlassen. Alter, was war das denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Aber also wunderschöner Dauerlauf, kann man sagen.
Ja, hatten wir schon so viele, Philipp, zusammen, ja. Wo ich wahrscheinlich auch pulsmäßig in den ähnlichen Regionen war. Aber der wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Vor allen Dingen, wenn man halt das Tempo dabei sieht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht mal 4:30 laufen könnte, aber halt nicht hier.
Ja, das ist ja die spannende Frage. Ja? Also du hast ja doch leistungsmäßig Laufsport betrieben, ja? Hast jetzt ein
das müssen wir vielleicht dazu sagen, also der Background ist ja schon so, dass Felix früher, also primär ja warst du, sag ich mal, auf Mittelstrecken zu Hause, da kann man ja mal sagen, 800 Meter 1,50.
1,51.
Und 15 Meter 3,45 sind ja schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr flotte und solide Leistungen. Du hast sogar dann im weiteren Verlauf der Karriere dich ja dann gewollt oder ungewollt, wurdest du ja auch an längere Strecken rangeführt, sagen wir mal, 5.000, 10.000, so in 30.01,
das ist meine 10 Kilometer Bestzeit. Ich darf man eigentlich auch keinem erzählen.
Voll. Ich
hatte keine Carbon-Schuhe. Ja. Also ich würde sagen,
Felix, jetzt mit Carbon-Schuhen wird mal wieder richtig angefangen und dann muss diese Zeit mal noch fallen. Das kann ja nicht sein, dass man so hier aufhört. Aber ja, Marathon bist ja auch mal gerannt. Das ist jetzt eher just for fun, sage ich jetzt mal, so in 2023 damals in Frankfurt, auch New York mal gelaufen. Da warst du 6. bester Europäer. Pair?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber irgend sowas.
Ja, aber das ist ja, das klingt ja für mich auch fast so mit Urlaub verbunden. Edler als die Mittelstreckenzeiten, ja, weil so 23 mal so just for fun, also das ist ja auch Quatsch, ja, das ist schon doch deutlich ambitioniert. Und in New York.
Weißt du, wie die Vorbereitung war, Ralf?
Da starten ein paar Europäer übrigens, ja, also ganz so einfach ist es nicht. Und das ist ja auch ein Hardcore-Marathon, ja, jeder, der da schon mal gelaufen ist. Ja, ja. Ich weiß, viele sind ja verliebt in die Stadt und in den Marathon und so weiter. Ich habe den einmal übertragen und habe deshalb die ganze Strecke mal abgefahren, nicht abgelaufen hier. Das ist natürlich ein hoch anspruchsvoller Marathon, ja, der wirklich ja auch für Leute, die nicht top trainiert sind, aber auch für alle anderen ein paar Späße am Ende bereithält. Ja. Also wenn man denkt, man ist jetzt schon da, ja, dann wird es ja erst richtig lustig.
Zwei gute Geschichten dazu, wenn wir Felix schon mal bei uns im Podcast haben. Geschichte Nummer eins, die werden sehr entertaining, das kann ich jetzt schon mal sagen. Geschichte Nummer eins, da passt auch dazu, weil wir wollten ja nachher noch kurz über eine Woche sprechen, 5 Wochen bei mir vor Rio, also passend dazu schon mal. Felix hat beschlossen, damals seinen ersten Marathon zu laufen, weil er halt auch gesagt hat, ja, ich mache jetzt hier nicht, ich kann ja nicht mit Laufen aufhören, ohne mal einen Marathon gerannt zu sein, auch wenn er sich jetzt hier nie selber als klassischer Marathonläufer gesehen hat.
Aber die Schuld hast du auch wieder hier du gehabt, weil ich mit dir in Rio war und dann die blöde Idee kam, ich laufe auch mal Marathon.
Genau, also eigentlich da, wo man anfängt für einen Marathon zu trainieren, war Felix erstmal 3 Wochen mit mir durch Brasilien gereist. War jetzt nicht so viel Training, sage ich jetzt mal. Aber in Iguazu bist du aufs Hotellaufband gegangen, hast zumindest mal 10, 12 Kilometer Dauerläufe gemacht.
Gell? Das stimmt.
So der Rest der Vorbereitung waren vielleicht 6 Wochen, sagen wir mal, und dann bist du 2:23 gelaufen. Das war schon mal nicht schlecht. Aber fällt mir auch ein zu New York, wenn ich nicht ganz falsch bin, das darfst du gerne selber erzählen, weil es war sehr entertaining. Felix, Verpflegungsstrategie für den Marathon. Also Frankfurt damals hat er schon halbwegs professionell dann das Rennen bestritten, sprich du kannst Flaschen abgeben, alle 5 Kilometer trinken, Kohlenhydrate zuführen. Wie war so die Strategie für New York damals?
Ja, auch hier wieder, macht das ja nicht zu Hause.
Ich krieg schon zusammen vor Lachen, dass ja, für alle, die jetzt ja kein Bild dazu haben.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte natürlich, ich wollte mich diesmal ein bisschen besser vorbereiten als 6 Wochen. Das waren dann vielleicht 8 Wochen, die ich dann mich mit darauf vorbereitet habe. Und habe dann am Anfang schon auch mit Getränken gearbeitet bei Longruns, Morten, alles mögliche, Ultrasports. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, ich bin ja gar kein Profi, ich habe gar keine Verpflegungsstation beim New York Marathon. Das ist jetzt irgendwie blöd, ich muss das ja jetzt dann doch irgendwie anders lösen. Und da hat mein Schwager mir damals irgendwie eine Woche vorher von irgendwelchen Liquid Gels erzählt. Und ich so, ja komm, bestell mir mal welche mit. Die hat er mir dann original einen Tag vor Marathon gegeben. Noch nie vorher probiert, noch nie vorher getrunken oder gegessen oder zu mir geführt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche ja halt einige Liquid Gels dabei. Und dann habe ich mir so eine Brustbeuteltasche umgebunden und habe die da reingesteckt. Habe aber nach 500 Metern gemerkt, ach, das ist ein totaler Scheiß. Das nervt mich, das wackelt, das reibt an überall. Habe das Ding weggeschmissen. Habe vorher noch so 5 Gels rausgenommen und in der Hand gehalten. Und da dachte ich mir, das fühlt sich auch blöd an. Habe dann 3 in die Hose gesteckt, den Rest weggeworfen und bin dann halt einfach irgendwie so gelaufen und habe mir gedacht, okay, bei Kilometer 30 nehme ich mal eins und guck mal, wie es mein Magen so verträgt. Aber es hat geklappt.
Ja. Du bist in New York trotzdem, muss man mal sagen. Was bist du, glaube ich, 2:30 oder so?
Nee, 2:27.
2:27 trotzdem, ohne Verpflegung.
Das ist auf jeden Fall höher einzuschätzen als Frankfurt in 2:23.
Also absolut. Deutlich, ne?
Ja, absolut. Gut, das ist ja immer der Punkt. Ja, was mache ich, wenn ich eine Strategie habe? Aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das jetzt so eine Strategie ist, das ist eher eine Verpflegungsidee. Ja, also das ist eine grobe Idee, vor allem not tested at all. Ja? So, wenn ich also eine Idee habe oder im besten Fall eine Strategie habe und ich habe meine Verpflegung dabei, ja, und habe die vielleicht auch noch vorher ausprobiert und festgestellt, okay, da komme ich gut mit über einen langen Lauf oder über einen Marathon und bekomme keine Magenprobleme und auch keine Energieprobleme. Jetzt hast du aber die Situation, okay, du hast sie nicht mehr. Da gibt es ja 2, 3 Verpflegungsstellen in New York. Ich glaube sogar in New York jeder Kilometer oder jede Meile. So ist es.
Jede Meile tatsächlich.
Ne? Ja. Also alle 1,6 Kilometer ist eine Verpflegungsstelle. Was Mary ja schon mal geschildert hat, auch nervig sein kann, weil ja permanent eine Bewegung zu den Seiten stattfindet. Ne? Also die Leute laufen nach rechts und links zu den Verpflegungsstellen und dann wieder zurück zu irgendwelchen Laufgruppen oder Buddies oder was auch immer, um da als Wasserträger Dinge abzuliefern. Aber Wenn man jetzt darauf angewiesen ist, was der Veranstalter hinstellt, ja, dann wird die Wahl schon ein bisschen schwierig, ja, weil also ich persönlich könnte niemals anfangen, Bananen zu essen. Ja. Ja, dann ist es sofort vorbei. Ja. Ich weiß, dass in Amerika bei vielen Veranstaltungen tatsächlich das Angebot ein bisschen vielfältiger ist. Also da gibt es dann durchaus auch mal Brezel. Ja. Das klingt also so Salzbrezel, diese klassischen amerikanischen Salzbrezel. Ja. Also
Julius Brink lässt grüßen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also das ist ja vom Ansatz her gar nicht so doof. Ja. Wenn du mal 2 Stunden, jetzt mal ein durchschnittlicher Hobbyläufer läuft vielleicht 4 Stunden in New York, ja, was schon eine ordentliche Leistung ist, ja. So, wenn du nach 2 Stunden keinen Bock mehr hast halt auf Gels oder nur süß,
klar,
und du hast dann mal so eine Handvoll, keine Ahnung, gesalzene Nüsse oder Brezel, das ist schon cool, ja. Also zu Deutsch, du hättest ja auch einfach zu der Verpflegungsstelle hingehen können und sagen können, was ist denn heute auf dem Menü?
Ja, also ich habe mich schon vorher informiert und ich wusste, dass Gatorade, glaube ich, auch ausgeschenkt wird und Wasser.
Das ist nicht ganz ohne, das Zeug, ja.
Und deswegen dachte ich mir, okay, mit Gatorade versuche ich maximal bei Kilometer 40, wenn ich nichts mehr habe. Weil das reicht dann vielleicht noch ins Ziel.
Wenn alle Strecke reißen.
Ja, also jetzt nichts gegen die Firma Gatorade, aber die hatten ja tatsächlich bis vor einigen Jahren durchaus nicht ganz unproblematische Zusammensetzungen. Also da waren halt so hochkonzentriert Kohlenhydrate drin, dass sehr viele, vor allen Dingen Europäer, damit große Probleme hatten, eben auch, weil das in der Regel bei Ausdauerveranstaltungen in den USA eisgekühlt verabreicht wird.
Ja, das ist schlecht für den Magen.
Du haust dir da ein maximal gekühltes Getränk mit einem ganz hohen Zuckeranteil auf den Magen drauf. Die haben inzwischen die Zusammensetzung deutlich verändert, weil die sich halt auch in Richtung Triathlon stark bewegt haben. Lionel Sanders ist halt einer der Idole in den USA, was Triathlon angeht. Also in Nordamerika, ist eigentlich Kanadier. Der allerdings immer noch mit seiner Verpflegungsstrategie oder Idee, wie auch immer, struggelt. Ja, gerade wieder zusammengeklappt ist komplett bei seinem letzten Ironman. Beim Marathon, weil da seine Ernährung mit dem, was er sich vorgenommen hatte, überhaupt nicht funktioniert hat und er große Probleme und einfach einen Abriss hatte, einen kompletten Abriss, ja, keine Energie mehr da, bam, weg, auf Wiedersehen, ja. Kommt übrigens bald ins Allgäu, 18. Juli, Try Battle, ja.
Sehr Duell spannendes
mit,
Projekt.
Mit Jan Frodeno. Ja, ob das wirklich spannend wird, ist halt noch eine Frage, weil wenn er die Strategie fährt, dann wird da gar nichts spannend, ja, weil dann ist halt einfach mal Ende gelandet.
Ich sag mal, okay, aus sportlichen Gesichtspunkten vielleicht fraglich, aber auch aus marketingtechnischen Gesichtspunkten finde ich, das ist eine interessante Blaupause, was die machen aktuell.
Ja, nur wenn das halt das erste Mal funktioniert, dann ist es eine Idee. Ja, jetzt ist erstmal ein Projektansatz, ja, mehr würde ich das noch nicht nennen, weil wenn da nur 2 Leute sind, hast du ja immer das Problem, ja, wenn bei einem auf 10 Runden angelegten Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampf
nach einer Runde alles entschieden ist,
der Gegner nach einer Runde umfällt, ja, Klammer auf, wird niemals bei einem Weltmeisterschaftskampf passieren, weil schon klar ist, dass da keiner in der ersten Runde niedergeschlagen wird, ja, sondern man mindestens 6 Runden vereinbart hat, Klammer zu. So funktioniert das da, aber hier wird geschwommen. So, dann ist Jan Frodeno weg und dann, ja, wenn er den dann nie mehr wieder sieht oder der sogar wegen irgendwelcher Energiezustände aufgeben müsste, dann ist das ja erstmal keine gute Idee. Das ist im Vorhinein erstmal eine tolle Idee, um Leute zu mobilisieren, um Sponsoren, das Ereignis groß zu machen und so weiter und so weiter. Alles toll. Aber wenn es kein Fight gibt, ja, beim Boxen sagt man dann no fight, no money.
Ja. Das ist ein guter Punkt.
Dann ist halt, sagen wir mal, die grundsätzliche Idee natürlich dann vielleicht ein Tick kurz, weil der Wettkampf einfach zu lang ist dafür, ja. Weil wenn ich einen 7 Stunden Wettkampf habe und der ist nach 45 Minuten quasi beendet, weil der Rückstand zu groß ist, ja, und einfach unrealistisch ist, dass er nochmal jemals wieder in die Nähe von dem Gegner kommt, dann ist eben kein Duell. Ja? Deshalb, dann muss man vielleicht andere Dinge überlegen, aber dafür ist der Sport halt zu lang. Ja? Stellt euch nur vor, man würde sagen, ja, man läuft nur in Anführungszeichen 2 Leute Marathon gegeneinander. Da würde man auch sagen, ja, wo ist der Thrill? Ja, von Leuten, die vielleicht normalerweise nicht beieinander sind, ja. Klar gibt es noch einen anderen
Ansatz geben.
Ja, genau, genau. Kann es noch einen anderen Ansatz geben, nämlich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in Laborsituationen unterwegs, also ähnlich wie Eliud Kipchoge in Monza oder in Wien. Also versucht man nochmal in Richtung Weltbestzeit sich zu bewegen. Ne? Also das ist ja auch eine Option. Ja, und das sind schon Ideen, das sind auch gute Ideen. Aber nochmal, ich hätte das Gefühl, es ist noch keine Strategie. Ja? Also, aber nochmal zu der Geschichte. Du müsstest mir bitte, Felix, nochmal erklären, was du dann gemacht hast. Hast du dann die ganze Zeit nichts gegessen oder hast du dann einfach in New York gedacht, okay, so weit ist ja 42 Kilometer doch noch nicht.
Ja, ich habe einfach nichts zu mir genommen. Nein, also ich habe schon ab und zu mal so einen Schluck Wasser irgendwie versucht mitzunehmen, aber das ist ja auch doch gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe, in diesen Pappbechern.
Mit der Geschwindigkeit auch.
Ja, und das dann.
Ach, das hast du auch nicht geübt zu Hause?
Nee, also total bin ich da hingereist. Deswegen habe ich eigentlich tatsächlich, habe es versucht, so alle 5 Kilometer tatsächlich so einen Schluck Wasser auf zu mir zu nehmen. Das hat mal mehr oder weniger gut funktioniert. Also das T-Shirt hat wahrscheinlich mehr Wasser abbekommen als ich, aber egal. Und dann habe ich, wie gesagt, ab, glaube 25, 30 und 35 hatte ich ja noch drei Liquid Gels. Also die hatte ich mir wirklich dann in der Hosentasche noch.
In der Hosentasche. Das muss man sich, liebe Leute zu Hause, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Ja, also es ist für mich immer noch einfach, erstmal ist es für mich schwer vorstellbar, wie man auf die Idee kommen konnte, so ein Clipgurt zu nehmen, um sich da 5 oder 6 oder 7 oder 8 Gels reinzuballern, aber gleichzeitig einen Marathon unter 2:30 laufen zu wollen. Das ist schon mal Punkt 1, wo ich mir schon mich schwer tue. Dann unterwegs nach 500 Meter zu realisieren, ach, irgendwie, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich nehme mal 5 in die Hand. Ah, nee, 5 ist auch viel. Das ist ja irgendwie auch scheiße zum Laufen. Ich nehme einfach mal 2. Und dann aber irgendwie das Ding durchzuziehen, das ist ja dann auch wieder aller Ehren wert, muss ich sagen. Zumal du mir ja auch erzählt hast, ich meine, ich gebe das ganz offen zu, Marathons wie New York oder Boston ist natürlich vom Streckenprofil sehr anspruchsvoll und reizt mich aber trotzdem, das irgendwie vielleicht mal in meiner Karriere noch machen zu dürfen, ja auch, da muss man auch erstmal eingeladen werden. Allerdings hat Felix Dahm ja auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, die Vorfreude zumindest ein bisschen gedämpft, was das Thema Brücken anbelangt. Er meinte, das sieht im Fernsehen wesentlich relaxter aus, als wenn man da unten an dieser Brücke steht, beziehungsweise reinläuft. Du hast schon gemeint, das ist ein krasser Berg, ne?
Ja, ich meine, man geht ja schon mit einem Mindset rein und sagt, okay, New York ist jetzt nicht flach, wird ein paar Hügel geben, bla 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 bla. Und dann irgendwann zurück, glaube ich, nach einem Halbmarathon, zurück nach Manhattan, da ist eine Brücke, da siehst du das Ende gar nicht und denkst du so, oh Mann ey, wann hört das endlich auf? Ich kann nicht mehr. Und dann macht er nochmal so eine Schleife und irgendwo zwischen bei Kilometer 35 kommen nochmal 2 Brücken und denkst du, das, sag mal, bist du hier in Venedig oder aber keine Ahnung was, irgendwo muss es doch einfach mal aufhören und wieder so ein bisschen ins Laufen kommen und dann kommt ja erst Central Park, also dann kommt ja erst bei Kilometer 40 nochmal so eine Rampe, die ja schon auch sportlich ist, sagen wir es mal so. Und ja, das lässt einen manchmal schon verzweifeln. Und dann, wenn man nicht so, oder wenn man halt im Hinterkopf hat, man hat jetzt nicht so viel getrunken, gibt es da sicherlich großen Respekt.
Aber man muss auch sagen, du hast gesagt, Stimmung ist natürlich, selbst mit Deutschland, wo man ja gute Marathons auch kennt, wie na, Frankfurt ist auch immer gute Stimmung oder Berlin, der Klassiker, ist mit nichts zu vergleichen. Und auch am nächsten Tag, wenn man dann irgendwie unterwegs ist mit der Medaille oder die, erinnerst dich noch an diese, was du erzählst, im Ziel?
Ja, ja.
Das ist auch eine geile Story eigentlich, ne? Also schon voll. In Amerika komplett andere Welt nochmal.
Ja, also gut, Berlin kann ich nicht so viel sagen. Ich bin da bis jetzt nur bis Kilometer 22 gekommen. Dann musste ich leider auch abbiegen und aufgeben. Aber New York war einfach schon überragend von der Stimmung. Ich hatte teilweise Gänsehaut bei Abschnitten. Das hat einen so gepusht, dass das halt einfach sicherlich noch mal ein paar extra Prozent rausgebracht hat. Und die Amis sind ja eh so ein sehr, sehr sportverrücktes Land. Und ich kam dann tatsächlich ins Ziel und ich war ja insgesamt...
Du warst insgesamt ziemlich weit vorne. Du bist ja nicht im Profi-Block gestartet, das muss man ja sagen. Du bist ja im ganz regulären Jedermann-Block gestartet. Ja. Du hast ja einen Rückstand gehabt, schon am Start eigentlich. Ja,
ich will nicht lügen, aber ich war so 36., 37. Insgesamt. Und die Profis waren halt vor mir und die waren dann halt irgendwie schon gleich in der VIP-Area, keine Ahnung was. Und ich bin da halt dann irgendwie, wollte ich zu meinem Beutel und bin halt da so durchgelaufen, habe meine Medaille geholt und dann haben sie gefragt, ob ich gewonnen habe. Und ich habe sie halt total entgeistert angeschaut und ich so, hä? Ja, ich bin der Erste, der hier gerade vorbeiläuft. Und ich so, ja, danke, aber nee, weit weg.
Also du hast schon gewonnen, wenn ich reichlich an Erfahrung an Eindrücken und an allem möglichen. Aber gut, ich weiß jetzt, das ist tatsächlich, also finde ich schon auch ein Riesenunterschied. Die Honorierung von normalen Menschen für Leistung anderer ist halt eine völlig andere als in Europa. Ich will es jetzt gar nicht mal auf Deutschland runterziehen, aber als in Europa. Ja, das ist ja so, wenn du am nächsten Tag mit irgendwas da entlang kommst, ja, klar, in der Regel haben sie keine Ahnung, was da jetzt Tango war und werden dich wahrscheinlich auch drei Tage später noch fragen, and did you win? Ja, weil sie überhaupt keine Vorstellung davon haben, dass da Profis sind, die 10 Minuten schneller laufen, aber das ist ja auch uninteressant. Die laufen übrigens 20 Minuten schneller.
Ich wollte gerade sagen, also ja, das sind bei 20.
Also das, aber das ist auch vollkommen uninteressant. Einfach die Wertschätzung für eine persönliche Leistung, auch wenn sie die gar nicht einschätzen können, was das jetzt im Kontext mit anderen bedeutet, ist aber auch ja beim Marathon, wenn man ehrlich ist, nicht der entscheidende Punkt. Ja, Philipp, du hast das ja auch aus Sicht des Profis mal gestellt. Natürlich ist das ein Wettrennen, das ihr da bestreitet. Ja, aber klar, jeder respektiert ja die Leistung des anderen, weil jeder von euch weiß, wie hart es ist, da so zu performen, da zu sein, das so zu schaffen. Und das weiß jeder der 45.000, die da an den Start gehen, ja, weiß, das ist hier jetzt eine verdammte Prüfung an der Grenze der Belastbarkeit. Und das wird zurückgegeben. Ja, das wird von jedem zurückgegeben, den du triffst. Das ist ja wahrscheinlich noch bei jeder Busfahrt und beim Flug nach Hause bist du halt in Europa, ne? Um nicht zu sagen in Deutschland wieder bist, da hört es dann schlagartig auf. Warum macht man so einen Quatsch?
Ja, also für uns war das, also ich war mit meiner Family dort, meine Schwester ist noch gelaufen und mein Schwager halt auch. Und es war halt für uns total unvorstellbar, weil wir natürlich auch nicht das kennen, dass am nächsten Tag jeder mit der Medaille um den Hals hängend durch die Stadt läuft und essen geht. Und dann siehst du da Leute, die frühstücken oder machen Mittagessen und dann hängt die Medaille um den Hals. Und ich dachte mir so, hä? Also mir liegt das total fern, natürlich die Medaille umzuhängen.
Aber weißt du, warum?
Aber da siehst
weißt
du halt
warum?
Einfach, wie das Ganze...
Bei uns ist es eher peinlich, ja? Viele sind ja schon peinlich berührt, wenn, ja, wenn man ein Finisher-Shirt kriegt, ja? Das trägt man so in Sportlerkreisen, ja, aber da geht man jetzt nicht zwingend in Berlin mit umeinander. Gibt's auch Menschen, die du da triffst, aber das ist ja jetzt nicht so, dass du dann gleich High Five kriegst oder einen Drink aufs Haus oder sowas. Ja, das ist in den USA vollkommen anders.
Ja, voll. Also die hatten dort wirklich teilweise morgens, dann stand draußen für New York Marathon Finisher, weiß nicht wie viel Prozent oder kostenlos oder was auch immer, gab es halt in gewissen Lokalen einfach für denjenigen, der New York geschafft hat, gab es halt irgendwas. Und das gibt es ja bei uns, wie du sagst, auch nicht, dass du halt mit einer Medaille dann irgendwie 20% bekommst oder halt ein Frühstück umsonst oder einen Orangensaft umsonst, keine Ahnung was. Das wird halt einfach honoriert und ist ja auch total egal, wie lange jemand gebraucht hat, denn er hat einfach diesen Marathon geschafft. Und das ist ja einfach diese sportliche Leistung, die einfach in den USA honoriert wird. Und nicht bei uns unbedingt, wo immer gefragt wird, hast du gewonnen? Nee, okay, da warst du doch nicht so gut.
Warum machst du es dann?
Ja, absolut. Warum machst du es dann? Also das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, auf den ich natürlich schon auch gespannt bin. Nicht nur wegen der, vielleicht an der Strecke, an der Eindrücke, sondern vielleicht auch, was dieses Drumherum anbelangt. Das ist ja sicherlich alles nochmal ein bisschen extremer, aber gleichzeitig ja sicherlich auch unvergessliche Erfahrungen, die da mitschwingen werden, könnte ich mir vorstellen.
Und übrigens an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, noch einen weiteren Hashtag etablieren, ja, nämlich Patronengurt. Weil es gibt ja Menschen, die sehr gerne mit Verpflegungsgürteln laufen. Ja, ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt dazu, zu den Menschen, die gerne mit Verpflegungsgürteln laufen. Aber zum Beispiel Mary läuft immer mit einem Hüftgürtel, ja, wo das Telefon drin ist, weil das da drin relativ straff fest ist und du kannst Schlüssel reinmachen und so weiter und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich auch diese Gürtel mit den Flaschen außen, also Patronengürtel, ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, Felix, was für einen Patronengürtel du benutzt hast, aber in jedem Fall ja einen, der dir nicht gepasst hat und du hast es nicht ausprobiert vorher. Aber es gibt ja genug Menschen, die mit Patronengürteln unterwegs sind und die darauf schwören und die natürlich auch und richtigerweise auch die Dinger zu jedem großen Lauf mitnehmen würden. Und das ist aber genauso wie Grubenlampe eine Frage der Philosophie.
So genau kann ich es gar nicht sagen, was das für ein spezieller Gürtel war. Ich glaube, das war einfach aus dem Fundus meiner Eltern, wahrscheinlich aus den 80ern noch.
Das war der Patronengürtel von Fasching noch.
Wahrscheinlich. Da hat so ein paar Liquid-Gel-Kapseln reingesteckt. Und die Flasche dann ins Holster, oder?
So ungefähr. Nee, es war wirklich, also ich war wie so ein ganz alter Brustumhängebeutel, der jetzt mittlerweile ja wieder hochmodern ist.
In Berlin trägt man das wieder so bei den Kids auf jeden Fall.
Und der war halt schon sehr alt und den habe ich einfach genommen, weil ja, man schmeißt ja in New York sowieso seine Klamotten weg und ich wusste, dass ich mit dem Ding definitiv nicht ins Ziel laufe. Oder hatte ich gehofft zumindest. Aber so genau habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Auf jeden Fall musste es weg und das schon oben noch auf der Verenzano-Brücke, bevor ich wieder runtergelaufen bin.
Das ist aber sehr früh, ja.
Schnell gemerkt, nee, war doch keine so gute Entscheidung.
Ah, so schön. I love it. Ja, da siehst du mal, was Bergsteiger alles auf sich nehmen, ne? Weil wenn die keine Verpflegung dabei haben, dann kannst du aber ernst werden, ne?
Gut, absolut, sagen, ja.
Bridge ist ja so ähnlich wie Bergsteigen. Ja. Philipp, aber weil wir ja gerade dabei sind, können wir ja vielleicht noch auf das Thema, was macht man eigentlich 5 Wochen vor dem Höhepunkt? Ja, und weil
absolut
die Parallelität der Zeit jetzt ja so ein bisschen mitschwingt. In 5 Wochen ist der Olympiamarathon schon Geschichte. Also schauen wir doch nochmal mit deinen Aufzeichnungen, deinen Erinnerungen zurück, was du gemacht hast 5 Wochen vorher. Und da hat ja Ernährung zumindest, denke ich, das auch in deiner Planung oder deiner Auseinandersetzung auch eine Rolle spielen müssen oder gespielt. Klar macht man sich ja immer einen Gedanken, was mache ich eigentlich ernährungstechnisch bei so einer Herausforderung wie Marathonlaufen, aber was macht man ernährungstechnisch bei der Vorstellung, dass man Marathon in Rio laufen muss, also dann doch eher bei etwas fordernden klimatischen Bedingungen. Hat das dann nicht nur deine Ernährungsstrategie, sondern auch dein Training schon so weit vorher beeinflusst? Oder habt ihr irgendwann gesagt, nee, man muss einfach nur sehr fit sein, um so ein Ding zu bestreiten?
Tatsächlich haben wir uns schon viele Gedanken vorher gemacht, was ich trinke, beziehungsweise wie viel ich davon trinken kann. Also wir haben schon versucht, oder es ist natürlich ein bisschen schwer zu simulieren gewesen, weil wir haben natürlich im Sommer uns vorbereitet, aber der europäische Sommer ist ja ein bisschen noch anders als der südamerikanische Winter, vor allem was das Thema Luftfeuchtigkeit anbelangt. Das heißt, wir haben uns schon versucht, die maximal mögliche Trinkmenge während der Belastung peu à peu nach oben zu treiben. Ich glaube, wir haben zwischenzeitlich wirklich geschafft, dass ich so alle 5 Kilometer an die 250 Milliliter trinken kann, was gar nicht so einfach ist, wenn man schnell rennt. Muss man ja auch vom Magen natürlich vertragen. Und ich war zu der Zeit, also 5 Wochen vor Rio, war ich noch in St. Moritz im Trainingslager. Ich weiß noch, dass ich damals in Vorbereitung auf den Olympischen Marathon in Rio 2 Trainingsblöcke, ich glaube 3 Wochen oder die erste war, glaube ich, sogar knapp 4 Wochen in St. Moritz verbracht habe. Das war damals auch die Zeit, als ich überhaupt das erste Mal so angefangen habe mit Höhentraining zu experimentieren. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, aber Höhentraining, da ist ja kühler. Das stimmt, wir hatten natürlich trotzdem die Hoffnung, dass man mit ein paar mehr roten Blutkörperchen dann auch bestenfalls dann an der Startlinie steht. Und wir haben es dann schon so gemacht, das geht in St. Moritz auch relativ gut, dass man da halt auf roundabout 800 Meter trainiert, aber auch für die ein oder andere Tempoeinheit mit einer Stunde Autofahrt in flachere Gegenden fahren kann, um dann halt auch in der, zumindest in Sommerhitze, trainieren kann. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass man dann Richtung Sargans fährt, das sind dann fast 1,5 Stunden, oder was die meisten eigentlich auch internationalen Athleten machen, wer auf Instagram von euch zu Hause da einschlägige, Sportler abonniert hat, zum Beispiel auch die Ingebrigtsens, da wird das ja sehen, dass die öfters nach Italien fahren, nach Chiavenna heißt das, das ist ungefähr eine 3/4 Stunde Autofahrt von St. Moritz, da gibt es auch eine Bahn, die relativ hart ist, muss man sagen, es ist eine Mondobahn, glaube ich, wo man dann unter, sag ich mal, sommerlichen Temperaturen auch Tempoeinheiten machen kann. Und für mich, wenn ich hier gerade nochmal in meine Aufzeichnungen reinschaue, war das tatsächlich auch noch eine ganz solide Umfangswoche. 5 Wochen vor Rio waren bei mir 210 Kilometer, also der Klassiker, ne? 30K every day. Und ich hatte in dieser Woche, ich musste da auch nochmal kurz ein bisschen nachlesen, aber ich hatte in der Woche 2, sagen wir mal, qualitativere Einheiten. Das eine war eine Einheit, die war mittwochs, da sind wir eben nach Sagan gefahren, das war auch relativ heiß. Ich habe hier in den Notizen drin stehen, war sehr heiß, 30 Grad plus und windig, weil wir auf so einem Rheindamm gelaufen sind bei Sagan. Und zwar so ein Marathonprogramm, 5x4 Kilometer. Und das lief ziemlich schlecht, wie ich hier gerade die Zwischenzeiten auch sehe. Das ist eigentlich kontinuierlich langsamer geworden. Und der letzte, den will ich gar nicht vorlesen, wie langsam der war, das war ja richtig erbärmlich. Und ich weiß noch, deswegen habe ich off-record vorher überlegt, dass ich in dieser ganzen Vorbereitung auf Rio ziemlich große Probleme hatte, weil ich im Mai noch sehr massive Knieprobleme hatte, die mich leider auch 4 Wochen rausgenommen haben, wo ich nur alternativ trainieren konnte. Und sozusagen mit ein bisschen Trainingsrückstand in eine Marathonvorbereitung zu gehen und dann in der Höhe, Felix, kannst du ein bisschen reinfühlen, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, da gibt's Geileres, sage ich jetzt mal. Und du fühlst dich halt kontinuierlich einfach nur schlecht. Und ich hatte nie das Gefühl, dass die Form so richtig irgendwie kommt. Und ich glaube, wenn das nicht damals wirklich so kurz vor diesem Kindheitstraum Olympische Spiele gewesen wären, sondern irgendein beliebiger Marathon, hätte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 5 Wochen vorher gesagt, das führt hier zu nichts mehr. Es geht einfach gerade nicht. Wir lassen es jetzt gut sein. Aber weil man da natürlich dann irgendwie versucht hat, sich durchzubeißen, war das tatsächlich eine Schlüsselwoche, weil nach diesem sehr bescheidenen 5x4 Kilometer Programm unten hatte ich 2 lockere Tage, also soweit man da lockere Tage sagen kann, hier 27 Kilometer an einem Tag mit 25 Kilometer und viel Physiotherapie. Und dann habe ich zumindest in der Höhe wieder nach Sagan auch für eine Hitzeeinheit, bin da unten aber zumindest mal wieder einen 35er gelaufen mit 3x5 Kilometer Marathon-Pace dazwischen. Das heißt, die Fünfer waren, wenn ich das hier so sehe, im Bereich von 3,10er Tempo. Der letzte war im Bereich von 3,06, also 15,27 war der letzte Fünferblock und letzter Kilometer war sogar 2,55. Das war dann zwar im Durchschnitt noch bescheiden, sage ich jetzt mal, mit 3,28, aber tatsächlich eine ziemlich niedrige Herzfrequenz gehabt. Und das war tatsächlich so ein bisschen der Turnover, wo wir vielleicht nächste Woche mit der 4. Woche vorher weitermachen können, weil danach lief es wieder ziemlich gut. In der Woche, die dann kommt, die wir nächste Woche dann besprechen werden, ging es auch schon zu einem Wettkampf und ich habe auch eine Einheit gemacht mit einem nicht ganz so schlechten 15-Meter-Läufer zur damaligen Zeit, nämlich mit Florian Ort, der in Rio allerdings dann die 5000 gelaufen ist. Und danach ging die Formkurve steil bergauf.
Ja, das sind ja dann immer die Fragen. Ja. Was mache ich, wenn ich 5 Wochen vor einem Marathon irgendwie am Boden bin? Ja, also was auch immer habe. Ja, mich nicht fühle, keine Zeit habe, versuche plötzlich im Urlaub viel mehr zu trainieren als normalerweise. Ja, und dann setzt nur noch Ermüdung ein und die Zeiten werden immer schlechter. Ja, und ich weiß nicht noch, was ich machen soll. Dann würde man ja im Prinzip klassisch sagen, so wie du es eben auch geschildert hast, okay, dann macht man irgendwie einen Haken dran oder verschiebt seine Ziele auf was anderes.
Ja.
Aber ist jetzt dieses Beispiel nicht so ein Anhaltspunkt, dass man vielleicht dann doch noch sagt, okay, jetzt mal kurz Luft rauslassen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, weil irgendwann muss ja auch ein Trainingsreiz mal eine Chance haben, sich zu entwickeln. Ja, das Klar. heißt, wenn ich wochenlang hart draufhaue, dann ist ja das eine, dass ich natürlich immer müder werde. Das ist ja gar keine Frage. Ja, also Felix, du kannst jetzt ruhig noch wochenlang so weitermachen. Ja. Aber irgendwann musst du ja, wenn du ein konkretes Ziel hast, musst du ja sagen, okay, jetzt muss ich mal Luft dran lassen. Und vielleicht muss man dann eben auch die Kontenance haben, ja, zu sagen, okay, das war eine ganz schlechte Einheit. Damit muss ja jeder Sportler und jeder Läufer und jede Läuferin halt auch klarkommen. Die muss ich ja dann mal vergessen, auch wenn sie in meinem Trainingsplan auch noch 5 Jahre später drinsteht. Ich muss die ja dann für mich jetzt mal vergessen und irgendwie wieder zurückfinden. Ja? Das sind aber ja wichtige Erfahrungen, die du mit deinem Körper machst. Ja? Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Stand, wo du jetzt bist, was würdest du sagen, was ist ein Learning daraus oder bist du immer noch in Don't do this at home Kategorien?
Ja, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also wie gesagt, ich bin jetzt 2,5 Wochen in Sestriere und das ist ja gerade erst der Beginn sozusagen einer Vorbereitung von mir auf den Herbstmarathon, der aktuell ja noch nicht definiert ist. Das liegt aber an verschiedenen Facetten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Wenn ich heute vergleiche mit vor 6 Jahren, dann ist es so, dass ich vor 6 Jahren ja Marathontraining kaum gewohnt war, weil ich ja zu der Zeit damals ja wirklich erst mit 2014 gescheitert bin, damals in Frankfurt, überhaupt beim Debüt und überhaupt in dieser Materie Marathontraining ja gerade erst so ein bisschen am Reinschnuppern war, wenn man so will. Auch viele Fehler am Anfang noch gemacht habe. Ich sage nicht, dass ich heute keine Fehler mehr mache, aber damals sicherlich eine Menge. Und einfach noch sehr grün hinter den Ohren war, was auch das ganze Training anbelangt. Und der Körper sicherlich damals auch, ja gut, ich war dann auch schon Ende 20, aber halt nicht gewohnt war, so lange Trainingsblöcke mit hohen Umfängen, und Höhentraining war für mich damals generell neu, neuer Reiz, aber auch schwer zu verarbeiten. Ich habe immer gedacht, St. Moritz ist profiliert zu laufen im Vergleich zu Regensburg. Heute weiß ich, Kenia und Sestriere ist profiliert zu laufen im Vergleich zu Regensburg. Da ist St. Moritz ja also sehr, sehr flach. Also was ich damit sagen will, ist einfach, dass, glaube ich, diese letzten 5, 6 Jahre natürlich den Körper schon geformt haben und auch in, sagen wir mal, andere Belastungsgrenzen auch gebracht hat, was man machen kann überhaupt, was realistisch oder was man auch sich trauen kann in der Höhe. Am Anfang ist man, glaube ich, auch sehr vorsichtig, weil man natürlich auch Angst hat zu überziehen in der Höhe. Aber je mehr du natürlich auch jetzt vielleicht für mich ja total spannend, auch nach wie vor, muss ich sagen, mit Leuten trainierst, die sehr viel in der Höhe trainieren, egal ob das Sondre Möhn ist oder Julian Wanders, der ja auch in Kenia lebt, und man sieht, was die machen können. Also klar sind das Riesentalente, da brauchen wir nicht drüber reden, aber auch was die für Einheiten sich trauen zu machen, was scheinbar Menschen möglich ist, dann fängt man halt auch drüber an nachzudenken, dass das ja vielleicht machbar ist, solche intensiven Sachen zu machen, aber da muss man sich natürlich vorsichtig rantasten. Und ich glaube schon, dass mir auch in der Vergangenheit geholfen hat, nach St. Moritz auch mal sowas wie Kenia auszuprobieren auf 2,4 oder sowas wie Sestriere auf 2,2, weil man natürlich einfach merkt, dass man inzwischen auch in diesen Höhen sich ganz gut anpassen kann, je häufiger man das natürlich auch macht. Und ja, generell würde ich heute mein Training mit dem, was ich jetzt vielleicht auch bei Renato peu à peu nach wie vor kennenlerne, zu damals sagen, dass wir damals sehr, sehr vorsichtig eigentlich trainiert haben. Also was die Bemessung der intensiven Einheiten anbelangt, das ist bei Renato sicherlich bei den Haupttrainingstagen, hier auch die Erklärung für zu Hause, heute kam einmal, ich glaube zur letzten Folge kam die Frage, was denn ein Workout-Tag ist, wenn ich das sage. Also es bedeutet für mich einer der Tage, wo halt eine intensive oder eine lange Einheit ansteht. Das kann mal ein Fahrtspiel sein, das kann mal ein Tempodauerlauf sein, das kann eine Bahneinheit sein oder von mir aus auch ein klassischer Longrun, 30, 35 oder 40 Kilometer. An diesen Tagen wird bei Renato schon, wird man nicht geschont, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht heißt, das haben wir auch oft genug schon besprochen, dass an den Zwischentagen ist halt wirklich easy angesagt. Also hard day is hard, easy day is easy. Also die harten Tage heute sind auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem, was ich früher gemacht habe oder vielleicht auch machen konnte.
Ja, und dann hat man ja immer noch eine Situation, Felix, wie du sie hast, aber jetzt ganz, ganz ernsthaft eben auch, dass man ja einfach ein anderes Zeitmanagement hat, wenn man Urlaub hat. Ja, und dann ja trotzdem auch als Sportler, der du ja vom Herzen her logischerweise immer noch bist, eine Herausforderung sucht. Ja, und das geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie dann halt im Urlaub denken, ach, da mal so ein Berg hochrennen, ja, oder eben mal eine Hitzeeinheit machen, ja, oder dann eben einen besonders langen Lauf zu machen oder besonders langen Lauf profiliert zu machen, ja, oder man ist halt in Bergen, auch wenn es vielleicht nur 1500 Meter sind, und da mal halt eine Höhenerfahrung überhaupt ansatzweise zu generieren, oder man läuft halt mal oben in Sestriere, St. Moritz oder die Orte, die du genannt hast, weil man da vorbeikommt oder so und macht da mal einen 20er. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung, ja. Heute ist bei der Tour de France die Etappe Mont Ventoux, ja, zweimal Mont Ventoux, einmal von der einen, einmal von der anderen Seite hochfahren. Das machen ja Tausende von Hobby-Radsportlern jeden Sommer. Ja, an einem normalen Tag am Mont Ventoux oder auch Alpe d'Huez, also diese Klassikerberge, da sind ja unablässig Menschen, die da hochkurbeln. Das sind ja extremst Belastungen, selbst wenn du ganz gut trainiert bist. Ja, wie geht's dir, Felix, wenn du jetzt zwar die Müdigkeit mal subtrahierst, jetzt durftest du schon 1,5 Tage als Beifahrer und Co-Trainer arbeiten, jetzt kannst du ja wieder angreifen.
Ich hätte ja heute Morgen auch meinen Dauerlauf, aber habe Philipp da ganz entspannt ziehen lassen und bin nicht auf ihn reingefallen und bin mit ihm gelaufen, wie ich das schon sonst viele Male bereut habe. Nee, und ich gebe dir vollkommen recht. Also man sucht ja trotzdem immer wieder neue Herausforderungen und möchte sich ja auch trotzdem auch wieder messen. Dann, was machen die Profis? Wie viel Zeit brauche ich länger? Oder man geht halt auch mal eine Runde laufen, weil es einfach sehr schön ist. Oder mal einen Berg hoch zu laufen, weil die Aussicht sehr, sehr schön ist. Und solche Sachen sucht man sich im Urlaub, wenn halt einem langweilig ist, um sich dann halt auch mal wieder so ein bisschen auf Trab zu halten. Aber ansonsten muss ich sagen, geht's mir soweit ganz gut, körperlich, muskulär. Allerdings so von der Herzrate ist es halt schon echt immer erstaunlich, wie es mich umhaut. Und gut, man muss halt einfach sagen, ich bin absolut unfit. Habe mich eher so die letzten Monate runtergewirtschaftet. Und das Trainingslager nehme ich jetzt wieder so als Start, mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Und auch ich habe ja vor, nächstes Jahr vielleicht Boston zu laufen. Und bis dahin sollte ich dann vielleicht mal wieder so ein bisschen regelmäßiger laufen, auch zu Hause und auch unter der Woche und nicht nur im Trainingslager.
4-5 Wochen Vorbereitung halt, so wie sonst. Und dann Patronengürtel.
Ja, ne? Aber ich muss mir diesmal eine bessere Strategie zulegen, wie ich trinken.
Du solltest über den Patronengürtel nochmal nachdenken. Ja? Und egal wie es kommt, ja, euphemistisch heißen die ja da immer so Rolling Hills, ne? Die Dinger da in Boston. Ja. Ja? Die ziehen einem die Schuhe aus ohne Ende. Ja? Aber du musst ja nur an den Sommer 2020 denken und an Sestriere und dagegen ist alles Pillepalle.
Wir sind übrigens ja, schon bei
Sommer 2021, fällt mir gerade auf. Ja, diese Euro 2020 macht mich völlig kirre. Ja? Tokio 2020, das ist alles,
weil dass die immer ihren Namen beibehalten haben. Katastrophe.
Das ist Wahnsinn. Ja. Zum Glück haben wir 2020 hinter uns und ja, wir sind zumindest auf einem besseren Wege, hoffe ich. Ne?
Gut, absolut. Lieben,
dann würde ich sagen, ihr geht
Training
euch,
ruft, ich sagen, zumindest für mich.
Noch laufen, oder?
Felix, du nicht ja, mehr? Ich weiß nicht, ob Felix nochmal mitgeht. Also ich ja, Felix glaube ich eher nicht. Aber
ich wollte eigentlich einkaufen gehen, aber schauen wir mal.
Bisschen Gatorade.
dann Felix, wünsche ich dir noch viel Spaß und
danke. Ne,
bereite dich schon mal gut auf deinen Drittjob als Co-Trainer von Renato vor. Ja? Da kannst du noch viel lernen wahrscheinlich, ja, über Laufen, was du noch nicht wusstest, ja, und über Kauzigkeit, von älteren, sehr guten Trainern noch dazu. Ja, Philipp, dir viel Spaß. Ne?
Danke, danke.
Zu Hause, haut rein, ja, wo auch immer ihr seid. Macht was aus eurem Urlaub, wenn ihr jetzt in den Urlaub startet oder schon im Urlaub seid. Übertreibt es nicht allzu sehr und nehmt entweder ein Patronengurt mit oder wenigstens was zu trinken. Das kann helfen. Stille, ne? Wir hören uns nächste Woche dann mit der vierten Woche vor dem großen Ereignis von Philipp und mit mehr Erlebnissen aus den Bergen rund um den Globus, wo immer ihr seid. Viel Spaß.
Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.